Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen mit Andreas Hensing.
Wer kennt ihn nicht? Den Film Die Feuerzangenbowle aus dem Jahre 1944 mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Heinrich Spörl aus dem Jahr 1933. Noch bis vor wenigen Jahren habe ich ihn jedes Jahr gesehen, anlässlich einer schon zur Tradition gewordenen jährlichen Einladung zu einer, Sie werden es erraten, genau, einer Feuerzangenbowle. Und natürlich hat mich der Film an meine eigene Schulzeit erinnert. Die Oberstufe des Gymnasiums hatte ich Anfang der 70er Jahre absolviert, am altehrwürdigen Gymnasium für Jungen Eppendorf. Fast dem geografischen Mittelpunkt Hamburgs. Ja, ich weiß, er liegt auf der Uhlenhorst. Ich sagte ja auch fast. Aber zurück zur Schule. Auch wir hatten es damals noch nicht so mit der Koedukation. Dafür hatten auch wir die ein oder andere gemeinsame Veranstaltung mit einer Klasse des benachbarten Mädchengymnasiums Kurschmannstraße. Was hatte sich geändert gegenüber der Romanvorlage? Die Streiche, ja gut, die standen auch im Drehbuch. Aber ansonsten, ja, vielleicht waren ein, zwei, vielleicht auch drei Fächer neu. Und wir hatten, pünktlich mit meinem Eintritt in die Oberstufe, als eine von drei Hamburger Schulen an einem Schulversuch mit einer reformierten Oberstufe teilgenommen. Das bedeutete zunächst organisatorisches Chaos, aber für uns bedeutete es etwas mehr Wahlfreiheit. Daran hat sich bis heute nicht so wahnsinnig viel geändert. Schön, durch Corona hat die Digitalisierung etwas an Fahrt aufgenommen, also so an der einen oder anderen Schule zumindest. Ansonsten orientiert sich die Schule immer noch an einem sehr traditionellen Fächerkanon. Das muss nicht unbedingt negativ sein, denn wie wollen wir unsere sehr komplexe Welt, unsere sehr komplexe Arbeitswelt, wie wollen wir sie verstehen, wenn wir nicht über eine fundierte Allgemeinbildung verfügen? Obwohl ja immer mehr gefordert wird, Kompetenzen zu vermitteln statt der Fachthemen. Meine Forderung in Bezug auf Kompetenzen geht ja immer noch in Richtung Lernkompetenz, als Vorbereitung auf einen lebenslangen Lernprozess, dann sicherlich digitale Kompetenz, Problemlösungskompetenz, dann sollte es aber schon weniger werden. Vielleicht kann man die klassischen Fächer mit der Forderung nach Kompetenzverbesserung verknüpfen, vielleicht in mehr Projektarbeit über Fächergrenzen hinaus. Auf alle Fälle, was sich noch verändert hat, ist mittlerweile das Mindset der Generation Z. Und das nicht nur, weil sie, also völlig unabhängig von der Schule, als Digital Natives aufwachsen. Aber ist es nur das? Sicherlich nicht, wenn man sich die mittlerweile weltumspannende Friday for Future-Bewegung anschaut. Der Wertekanon der nachwachsenden Generation hat sich völlig gewandelt. Ging es in meiner Generation, aber auch noch in der Generation meiner Tochter, also der Generation Y, um Karriere, um Eigentum, um Familie, in welcher Reihenfolge auch immer, dann treten jetzt ganz andere Forderungen auf den Plan. Selbstverwirklichung, Work-Life-Balance. Nachhaltigkeit ist heute nicht nur ein Schlagwort. Teilen, das neue Besitzen. Und wie hat die Arbeitswelt darauf reagiert? Nach einer Studie von Anja Schmitz an der Hochschule Pforzheim ist im War for Talents die Positionierung als Arbeitgeber ganz entscheidend. Hochschulabsolventen präferieren ganz klar Stellenangebote, bei denen Merkmale einer New Work Unternehmensphilosophie zum Ausdruck kommen. Begriffe wie Autonomie, Partizipation, Sinnstiftung, Entwicklungsmöglichkeiten und eine ausgeprägte Feedbackkultur sind heutzutage angesagt und machen einen Arbeitgeber attraktiv. Insgesamt hat die vierte industrielle Revolution nicht nur die Arbeitswelt völlig umgekrempelt, sondern auch unser gesamtes Leben. Zumindest das meiner Tochter und meiner Enkel, also wenn sie denn soweit sind, noch sind sie an der Grundschule. Wie in der letzten Podcast-Folge über New Work hoffentlich deutlich wurde, haben sich die Arbeitsumgebungen dramatisch verändert. Weg vom eigenen Büro, dessen Größe früher ein Spiegelbild des Status und der Hierarchieebene war, weg von festen und vorzubuchenden Besprechungsräumen, weg von unproduktiven wöchentlichen Jourfixes, ewig langen Konferenzen, aber auch weg von den vielen Geschäftsreisen quer über den Globus. Auch ich habe Millionen von Flugkilometern abgesessen mit Senator- und Platinum-Status einschlägiger Fluggesellschaften. Stattdessen agile Arbeitsteams, freie Wahl des Arbeitsortes und des jeweiligen Arbeitsplatzes, autonome Working- und Coworking-Spaces, weltweite Vernetzung, Cloud-Computing, Selbstverantwortung nicht nur für sich, sondern jeder Einzelne auch für das Unternehmen, hybride, digitale oder virtuelle Meetings. Und das alles ist ja innerhalb weniger Jahre passiert. Nun zur Gretchenfrage. Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesen radikalen Wandel vorbereitet? Wie sieht es mit deren Mindset aus? Reicht es aus, die erforderliche betriebliche Aus- und Weiterbildung, die Vorbereitung auf die Change- und Transformationsprozesse einfach zu digitalisieren, neue Tools und Plattformen einzuführen, Learning Nuggets und kollaborative Lernformen zu entwickeln? Sicherlich nicht. New Work ist eine ganz neue Arbeitsphilosophie. Und wie sieht es mit den lebenslangen Lernprozessen aus? Brauchen wir eine New Learning Philosophie, um New Work umzusetzen? Was ist das überhaupt? New Learning. Auf alle Fälle ist es ziemlich neu. Der Begriff wurde nach einiger Vorbereitung mit dem sogenannten Hagener Manifest im letzten Jahr geprägt. Es geht um ein neues Verständnis dafür, wie sich Lernen im Zeitalter der Digitalisierung verändern wird und verändern muss. Bitte nicht falsch verstehen. New Learning ist auf keinen Fall mit digitalem Lernen gleichzusetzen. Das haben wir schon lange. Es geht um eine ganzheitliche Betrachtung des lebenslangen Lernens. Mittlerweile habe ich das Hagener Manifest auch unterschrieben und ich kann mich damit identifizieren. In 12 Thesen wird der Wandlung des Lernbegriffs Rechnung getragen, und zwar des lebenslangen Lernens ab der Kita und der Vorschule. Inwieweit diese 12 Thesen Einfluss auf eine Veränderung unseres föderalen Schulsystems haben werden, bleibt allerdings abzuwarten. Zumindest haben auch Vertreter der Politik an der Formulierung des Manifests mitgewirkt. Bis das aber nicht nur auf Länderebene, sondern auch in den Kommunen, den einzelnen Schulen umgesetzt wird, werden sicher noch Jahrzehnte vergehen. Und vor allem, was heißt New Learning in der Schulpraxis? Darüber möchte ich an dieser Stelle nicht philosophieren, da es in diesem Blog ja schwerpunktmäßig um berufliche Aus- und Weiterbildung geht. Schaut man sich die einzelnen Thesen an, so erinnern sie ganz stark an das, was New Work eigentlich ausmacht, abgesehen von einigen Lernspezifika. Wobei man die einzelnen Thesen sicher ohne weiteres absegnen und unterschreiben kann. Aber in der Umsetzung kommt es ja wie so oft auf das Kleingedruckte an. Ich möchte an dieser Stelle einmal einige der Thesen herauspicken, die gerade für die betriebliche Aus- und Weiterbildung relevant sind. These 1. New Learning bedeutet lebenslange Bildung. Dazu braucht es nach Auffassung der Verfasser eine Bildungspolitik, die das Thema Lernen in allen gesellschaftlichen Bereichen verortet. Vor allem aber braucht es neue Möglichkeiten und Kompetenzentwicklungen, um selbstbestimmt und selbstorganisiert zu lernen. These 3. New Learning stellt die Lernenden in den Mittelpunkt. Jeder Mensch lernt auf eigene Weise. Darum wird New Learning konsequent von den Lernenden her gedacht. New Learning unterstützt ihre individuellen Stärken und ihre Einzigartigkeit, sowohl durch persönliche Lernbegleitung als auch digital gestützte Systeme, die adaptive Lernumgebungen schaffen. Dazu braucht es unter anderem die Kompetenz von Lernenden und Lehrenden, Lernprozesse auch außerhalb formalisierter Strukturen zu initiieren und zu nutzen, damit sich individuelle Stärken und Interessen möglichst frei entfalten können. Das passt natürlich sehr gut zur Forderung nach Sinnstiftung und Persönlichkeitsentwicklung, wie sie bei New Work-Konzepten zum Tragen kommt. Adaptive Lernumgebungen müssen in der Lage sein, sich dem Lernenden anzupassen. Das könnte natürlich einerseits durch KI-gestützte Systeme erfolgen oder, eher traditionell, durch einen Lernbegleiter, der entsprechende zielgerichtete Empfehlungen ausspricht. Und es bedarf entsprechender Ressourcen in Bezug auf den Zugang zu Lerninhalten, auch auf der Arbeitsebene. Und da stoßen unternehmensinterne LMS-Systeme schnell an ihre Grenzen. Gut, die Nutzerdaten müssen schon aus Datenschutzgründen unternehmensintern bleiben, die Lerninhalte aber sicher nicht, zumindest nur die wenigsten. Da wird auf der einen Seite der Ruf nach Standardisierung laut, die es ja in Ansätzen schon gibt. Ich denke da an SCORM, also SCORM. Das ist ein technischer Standard, der dafür sorgt, dass E-Learning-Kurse und Lernplattformen reibungslos miteinander kommunizieren. Auf der anderen Seite aber nach einer gemeinsamen Wissensdatenbank, die sowohl durch Hochschulen und Forschungsinstitute gespeist wird, aber auch durch Unternehmen aller Art, durch Industrie, Handel, das Handwerk, durch Konzerne und den Mittelstand. Ich weiß, wenn der Wecker klingelt, wache ich wieder auf. Aber träumen wird ja wohl erlaubt sein. Das führt auch gleichzeitig zu ganz neuen Rollen der Lernenden und der Lehrenden, wie sie in These 4 ausgeführt werden. New Learning denkt die Rolle von Lehrenden und Lernenden neu. Lehrende sind dem Verständnis von New Learning nach weder allwissend, noch sollten sie das Lernen allein bestimmen. Sie verstehen sich selbst als Lernende, die zugleich dem Lernen anderer einen Rahmen geben. Sie entwickeln adaptive Lernpfade, schaffen Freiräume und begleiten kollaborative Lernprozesse. Nach dem Hagener Manifest braucht New Learning einen reflexiven und partizipativen Prozess, in dem Lernende und Lehrende gemeinsam angemessene Lernwege und Lernziele aushandeln und reflektieren. Im Prinzip braucht man einen Lerncoach mit Background in der Wirtschaft. Habe ich jetzt gerade mein Anforderungsprofil beschrieben? Gut, Spaß beiseite. Was daraus deutlich wird, ist aber auch, dass Lernen im betrieblichen Umfeld individuell ist, aber ohne professionelle Unterstützung nicht auskommt. Ob durch KI oder analog, das sei dahingestellt. Und es ist kein Selbstbedienungsladen, sondern zielgerichtet. Und in der New Work Philosophie sind die Unternehmensziele ja auch gleichzeitig die Ziele der Mitarbeiter. Also sie sollten es zumindest sein. Nur, dass der Mitarbeiter jetzt mehr Eigenverantwortung trägt. In diese Richtung geht auch These 7 des Manifests. New Learning misst Lernerfolge nach individuellen Zielen. Dort heißt es dazu im Kleingedruckten, Lernerfolge lassen sich nicht nur an Abschlüssen festmachen. Mindestens genauso wichtig ist es, lernfähig zu sein, zu bleiben und individuelle Ziele zu erreichen. Habe ich nicht eingangs von der Steigerung der Lernkompetenz gesprochen, so als Forderung an Kompetenzen? Ja, und weiter heißt es im Kleingedruckten, zu Lernprozessen gehört es dabei auch, Fehler zu machen. Eine gelebte Fehlerkultur ist dem Lernerfolg zuträglich. Dazu möchte ich ergänzen, dass das auch eine der Wesensmerkmale von New Work ist, diese Fehlerkultur. Fehler feiern und aus Fehlern lernen. Auch New Learning braucht eine Fehlerkultur, die Fehler nicht als Scheitern, sondern als produktiver Aspekt von Lernprozessen begreift. Und da wird gerade in unserem Schulsystem einiges an Umdenken vonnöten sein. Ich möchte an dieser Stelle nicht alle Thesen erwähnen. Sie betreffen ja auch nicht alle die betriebliche Aus- und Weiterbildung. Aber These 8 erscheint mir noch sehr, sehr interessant. New Learning sieht Technologie als Chance, ohne Risiken zu ignorieren. Dazu heißt es weiter, New Learning ist untrennbar mit neuen Technologien wie künstliche Intelligenz, Learning, Analytics, Big Data und Blockchain verbunden. Sie dienen als Grundlage für intelligente und kooperative Lernumgebungen. Sie bieten neue Interaktionsformen sowie individuelle und personalisierte Möglichkeiten des Lernens, erfordern aber auch einen kritisch reflektierten Umgang. Dazu braucht New Learning Bildungstechnologien, die die individuellen Stärken der Lernenden und ihre Lernkompetenz besser fördern und damit auch ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstbestimmung stärken. Die systematische Gestaltung digitaler Lehre soll barrierearm, diversitätssensibel und bedürfnisorientiert sein. Nun nochmal zum Verständnis. Das Hagner Manifest ist ein Manifest zum neuen Lernen, nicht zum digitalen Lernen. Die Grundstrukturen des Lernens bleiben bestehen und Lernen ist und bleibt ein analoger Vorgang. Digitale Tools sind nur zur Unterstützung da, wenngleich sie mehr und mehr unabdingbar werden. Deshalb ist der geforderte kritische Umgang mit ihnen so wichtig. Die vorletzte These, also die These 11, passt meiner Meinung nach ganz gut als Fazit. New Learning überwindet Grenzen zwischen Bildungsinstitutionen. Damit möchten die Unterzeichner, zu denen ich inzwischen ja auch gehöre, dazu auffordern, die künstlichen Gräben und Grenzen zwischen einzelnen pädagogisch organisierten Systemen und Institutionen sowie innerhalb von Institutionen zu überwinden. Dazu braucht es neue Formen von Kooperationen, Diskussionen und Vernetzung von Bildungsinstituten und Institutionen auf allen Ebenen bis hin zu einem produktiven Miteinander. Das klingt ein wenig politisch und zeigt mit dem Finger auf den Bildungsföderalismus. In einem dreistündigen virtuellen Kongress zum Hagner Manifest am 26. November letzten Jahres wurde auch deutlich, wie sehr die Bildungspolitik eingebunden ist. Neben den Rednern aus der Wissenschaft waren auch Vertreter aller Parteien in die Podiumsdiskussion eingebunden. Vermisst habe ich allerdings die Vertreter der Wirtschaft. Denn von den 50 Jahren berufsbedingten Kompetenzerwerbs, die nach dem Schulabschluss folgen, finden mindestens 40 Jahre in Unternehmen und Institutionen statt. Meist sogar deutlich mehr. Egal, ob in der Forschung oder an der Werkbank. Bildung im Sinne von New Learning bedeutet Teilhabe für jeden. Ein Ansatz, der auf dem Kongress diskutiert wurde, war, Wissen weltweit zur Verfügung zu stellen. Das entspricht meiner Forderung, die ich im Zusammenhang mit der These 3 formuliert habe, nämlich den Aufbau einer überbetrieblichen Wissensdatenbank, gespeist von Hochschulen, relevanten Institutionen und von Unternehmen. Ja, ich möchte an dieser Stelle ein Fazit wagen. New Work braucht New Learning. Das Hagener Manifest ist dafür eine solide Grundlage. Die Thesen sind so allgemein formuliert, dass sie den Interpretationsspielraum zulassen, der für die Umsetzung im betrieblichen Umfeld vonnöten ist. Genauso wie die Unternehmensentscheidungen immer mehr auf den Nachhaltigkeitsprüfstand gestellt werden, wird New Learning ein Bewertungsmaßstab für betriebliche Aus- und Weiterbildung werden, zum Nutzen der Wirtschaft und jedem einzelnen Arbeitnehmer. Das Kleingedruckte liegt aber auch hier in der Umsetzung in Form einer betrieblichen Lernkultur. Und das ist ein Thema, dem ich mich sicher in einer der nächsten Folgen annehmen werde.
Das war Lebenslang Lernen, der Podcast für Lernende, Lehrende und Unternehmen. Präsentiert von Lerncoaching für Unternehmen, ihrem Spezialisten für effizientes und nachhaltiges betriebliches Lernen. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter lerncoaching-für-unternehmen.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und hören Sie auch nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns auf Sie.